Guten Morgen. Ich begrüße euch zu dem heutigen Gottesdienst. Leider dürfen wir heute nicht singen. Die Inzidenzzahlen gehen wieder etwas hoch. Das habt ihr alle mitbekommen. Die Masken müssen wir auch aufhaben. Aber trotzdem können wir Gottesdienst feiern. Und ich begrüße euch mit dem Wochenspruch der Losung. Und der hat mir gut gefallen. Der steht in Psalm 33, Vers 12. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Und das Volk, das sind wir. Wir haben heute eine Kindersegnung. Und da möchte ich ganz besonders auch die Familie Ho begrüßen und die ganzen Verwandten, die mitgekommen sind, um diese Kindersegnung zu erleben und auch zu feiern. Auch dieser Gottesdienst wird wieder auf Video aufgezeichnet und live gestreamt. Insofern bitten wir euch, während der Predigt zumindest nicht durch diesen Mittelgang zu gehen, weil dann ist man unfreiwillig im Bild. Manche möchten es aber eben auch nicht. Zu Beginn des Gottesdienstes möchte ich mit uns beten. Es wäre schön, wenn ihr dazu aufsteht. Jesus Christus, ich danke dir, dass wir Gottesdienst feiern können, dass wir das tun können, trotz Corona. Viele Dinge sind oder waren nicht möglich, aber Gottesdienste können wir feiern und es ist ein großes Vorrecht, was wir hier haben. Und ich danke dir, dass wir wissen können, dass du auch in dieser Zeit hier in der Gemeinde, aber auch bei uns zu Hause und privat unter uns bist. Herr, und ich bitte dich für die, die leiden, die unter diesem Corona-Thema leiden, weil sie weniger soziale Kontakte haben, weil sie vielleicht auch wirklich krank sind dadurch. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen nahe bist und dass sie ja von deiner Gegenwart leben können. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Heute kümmern wir uns um das nächste Sendschreiben. Wir haben ja eine Predigtreihe zu den Sendschreiben und heute ist das achte Sendschreiben dran. Und das achte Sendschreiben fängt so an. Ihr sagt, wir haben Werte, die uns wichtig sind. Werte. Habe ich mich mal gefragt, was sind denn so Werte, die heutzutage in der Gesellschaft von Relevanz sind? Habe ich mal so ein kleines Bildchen gemacht und der Raimund, der, genau, blende das jetzt ein. Die Top 10 Werte in Deutschland derzeit. Fangen wir an mit Nummer 10. Also wir machen jetzt kein Ratequiz, keine Angst, aber Nummer 10 ist das Thema Nachhaltigkeit. Brandaktuelles Thema in Verbindung mit Umwelt, Umweltschutz etc. pp. Also Nachhaltigkeit. Der nächste Wert, finde ich ganz wichtiges Thema, ist 9, Gerechtigkeit. Dann sicherlich auch für jeden von uns spielt das eine gewisse Rolle, glaube ich, da kann man sich auch nicht von frei machen. Nummer 8 ist Anerkennung. 7, mal wieder was ganz anderes, da kommen wir so in diesem Bereich der Nachhaltigkeit wieder, ist Natur. Also sicherlich wertvoller Umgang mit Natur, Naturschutz, in diese Richtung geht das sicherlich. Dann haben wir 6, das ist die Gemeinschaft. Das ist das, was wir ja hier im Grunde jetzt auch im Gottesdienst teilen, was vielleicht in Corona ja auch herausfordernd ist und nicht ganz so einfach. 5, auch ein wichtiges Thema, sicherlich vielleicht vor 30 Jahren, 40 Jahren noch wichtiger als jetzt, das Thema Sicherheit. Demgegenüber 4, Freiheit. Ja, und 3, das geht so ein bisschen in das Thema Anerkennung, ist bei uns Erfolg. 2, das finde ich sehr positiv, ist die Familie. Und 1, ihr könnt das da unten erahnen, da sind die Werte, da sieht man so einen Jahresverlauf. Also mal geht's hoch, dann geht's wieder runter, dann geht's wieder hoch, dann geht's wieder runter. Also der einzelnen Wert, das können wir uns nachher nochmal genauer angucken. Und 1, ne? Genau. Die Gesundheit. Was jetzt natürlich im Zeichen von Corona auch nicht wirklich verwunderlich ist, weil letztes Jahr oder vorletztes Jahr war Gesundheit nicht ganz oben, aber jetzt ist natürlich die Gesundheit wieder relativ weit oben. Wir können nochmal auf das nächste Chart gehen. Raimund, genau. Gesundheit, Gemeinschaft, das gucken wir uns gleich näher an, aber wir gucken mal auf das nächste Chart. Da sieht man so ein bisschen, kann man jetzt schlecht sehen, aber da sieht man dann eben so ein bisschen, wie das variiert. Und zwar jetzt haben wir Gesundheit ganz oben und hier unten haben wir jetzt, was war das, Natur. Ne? Natur, der viertletzte, war letztes Jahr ganz oben. Fridays for Future, jetzt ist Corona, jetzt ist nicht mehr Fridays for Future. Wenn wir nochmal einmal zurückgehen, Gesundheit, Gemeinschaft, die habe ich hier angekringelt. Denn wenn wir uns das Sendschreiben anschauen, wie das lautet. Ich lese es gleich vor, wir sehen es gleich nochmal auch auf dem Bild. Ihr sagt, wir haben Werte, die uns wichtig sind. Einander begegnen, das ist die Gemeinschaft, und geistlich wachsen. Und ihr habt recht damit, ihr seid mein Volk. Geistlich wachsen, Gesundheit, also Wachstum, ne? Eine Pflanze, die wächst, ist gesund. Und das sind die Punkte, über die wir heute reden. Und ich fand es ganz interessant, dass wir die eben in diesen Top Ten der Werte wiederfanden. Also einander begegnen und geistlich wachsen. Und der Raimund hat eben auch dieses achte Sendschreiben schon an die Wand geworfen. Damit werden wir uns heute beschäftigen. Und ich bin sehr gespannt, was Arne Völkel uns heute in der Predigt dazu sagen wird. Es gibt ein altes Lied, was zumindest dieses gemeinschaftliche Gefühl aufgreift, ein einig Volk von Brüdern, das ist das Volk des Herrn. Rotes Liederbuch, der eine oder andere kennt das noch. Das werden wir jetzt nicht singen, aber wir werden auf das Lied hören und ich bitte die Band nach vorne. 5 Strophen, aber keine Angst, die sind kurz.
Ist das Volk des Herrn. Liebe Gemeinde, von der Corona-Zeit haben wir eben schon kurz gehört. Und heute ist für mich, für euch wahrscheinlich auch ein besonderer Tag. Denn nach langer Zeit haben wir noch einmal eine Kindersegnung. Und Kindersegnung gehört, finde ich, mit zum Schönsten, was Gemeinde zu bieten hat. Dass wir Kinder vor Jesus Christus bringen und den Vater im Himmel und den Herrn um seinen Segen für dieses Kind bitten. Und vor einiger Zeit riefen mich die Eltern von Emanuel an und sagten, wir möchten unser Kind segnen lassen. Und ich sagte, ja, es tut mir ja leid, wir sind in der Corona-Pandemie und wir müssen das vertagen. Aber heute, ihr Lieben, ist der große Tag und da freuen wir uns sehr darüber. Als Freie Evangelische Gemeinde segnen wir Kinder. Ich möchte kurz dazu etwas erläutern. In den großen Kirchen, in der evangelischen und katholischen Kirche, werden Kinder, Säuglinge getauft. Und damit werden sie auch Teil der Gemeinde Jesu. Als Freikirche taufen wir keine Kinder, weil wir davon überzeugt sind, dass dazu das Bewusstsein im Menschen gereift sein muss, dies willentlich zu wollen und sich auch willentlich Jesus Christus als Herrn zu unterstellen. Und wir berufen uns dabei auf ein Bibelwort, das wir in Matthäus 10 uns überliefert ist. Und diese Verse möchte ich euch und uns jetzt vorlesen. Einige Leute wollten ihre Kinder zu Jesus bringen, damit er sie anrühre. Aber seine Jünger fuhren sie an und wollten sie wegschicken. Als Jesus das bemerkte, wurde er zornig und er sagte zu den Jüngern, lasst die Kinder doch zu mir kommen und hindert sie nicht daran, denn für Menschen wie sie steht Gottes neue Welt offen. Ich versichere euch, wer sich Gottes neue Welt nicht schenken lässt wie ein Kind, wird niemals hineinkommen. Dann nahm er die Kinder in seine Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Ganz interessant an diesem Text, an dieser Überlieferung ist, wir lesen, dass Jesus zornig wurde und das findet sich höchst selten im Evangelium, dass Jesus einmal beschrieben wird als einer, der zornig wird, erregt in seinem Innern. Und hier ist das so, weil er sagt, lasst die Kinder zu mir kommen und ihr Erwachsenen habt etwas von ihnen zu lernen, nämlich dass wir nur in der Haltung eines empfangenden Kindes auch als Erwachsene das Geschenk des Glaubens annehmen können. Und wenn dann der kleine Emanuel herangewachsen sein wird, wird er möglicherweise auch die Entscheidung treffen, die Entscheidung, sich taufen zu lassen. Auf den Namen des Dreieinen Gottes, heute segnen wir ihn. Und ich bitte euch als Eltern, dass ihr nach vorne kommt, liebe Hui und Jo, und dass wir den kleinen Emanuel jetzt segnen. Ja, dies zu sagen, ich bin doppelt geimpft, wir haben als Eltern darüber gesprochen. Ich setze mir trotzdem die Maske auf, weil ich den Kleinen nachher auf den Arm nehmen werde. Auch das haben wir miteinander abgesprochen. Ihr Lieben, ah, da steht er, ist er herrlich, was? Also, große Klasse, 5. April 20 geboren, also noch gar nicht so alt, aber schon ganz erstaunlich irgendwie. Toll. Ja, ihr Lieben, ich habe ein Bibelwort und für dich ein Bibelwort ausgesucht. Und zwar steht das ganz vorne in der Bibel. Gott schuf den Menschen zu seinem Bild. Zum Bild Gottes schuf er ihn. Schaut ihn euch an. Gott schuf den Menschen zu seinem Bild. Zum Bild Gottes schuf er ihn. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und dieses Bibelwort verbinde ich mit eurem Jungen. Und das möchte ich euch sagen. Gott schaut euren Kleinen an und er sagt, es ist mir doch ganz gut gelungen. Und er sagt, alles, was er gemacht hatte, schaute er an. Also auch die Eltern. Und er sagt, das ist sehr gut, dass ihr einander habt. So wollen wir jetzt für euch und für den Kleinen beten, dass der Segen Gottes mit euch sei und der Friede Christi und der Heilige Geist in euren Herzen. Ja, und lieber Emanuel, jetzt versuchen wir das mal, ne? Also, ich weiß es ja nicht, ob das geht. Und wenn du das nicht magst, dann gehst du einfach wieder zu deiner Mama. Ja, das würde ich auch mal gucken, wo die beiden sind. Meinst du, ich darf mal warten, Emanuel? Die Gemeinde bitte ich aufzustehen. Lieber Herr Jesus Christus, du schaust Emanuel an und du sagst, das ist sehr gut, dass er ist in diesem Leben. Das ist sehr gut, dass er Eltern und Familie hat. Und Herr Jesus, du sagst, lass den Jungen doch zu mir kommen. Hindert ihn nicht daran. Denn ihm, jedem, der wie ein Kind kommt, gehört das Reich Gottes. So bitten wir dich, Herr Jesus Christus, dass du Emanuel, wenn er herangewachsen ist, den Glauben an dich schenkst, dass er Vertrauen zu dir fasst, dass er sein Leben dir anbefiehlt. Wir bitten dich herzlich für die Eltern, dass du ihnen Weisheit gibst in der Erziehung, in den vielen Herausforderungen, die auf sie noch warten. Wir danken dir, dass du ihnen deinen Segen zusprichst. Und Herr Jesus, so segnen wir den kleinen Emanuel. Lieber Emanuel, der Herr, dein Gott, der dich ins Leben gerufen und geschaffen hat, der dich kennt und zu sich zieht, dieser Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten. Er führe dich auf deinen Wegen, wenn du heranwächst. Er schenke dir Glauben und Frieden. Der Herr segne auch deine Eltern in deiner Erziehung und die Jahre, die noch vor dir liegen. Amen. Ihr dürft euch setzen, ich behalte den. Bitte schön. Ja, ganz herzlichen Glückwunsch, ich freue mich für euch. Ja, hey, klasse, hast du das gemacht. Ach, Entschuldigung, genau. Ihr kriegt noch die Urkunde, das ist das eine, und wir singen. Genau, hatte mich. Ich überreiche die Urkunde und wir hören noch ein Segenslied. Und
genau. Normalerweise würden wir euch jetzt ja ein Segenslied zusingen. Das ist ein bisschen schwierig, aber die Band darf singen. Und ich bitte trotzdem die Gemeinde jetzt nochmal aufzustehen. Und wir wollen also jetzt Emanuel dieses Lied, ihr werdet es alle kennen, seid nicht überrascht, wollen wir im Grunde euch zusingen und eurem Sohn. Bitte.
Im Himmel segne dich und passe auf dich auf. Er gebe dir, was nötig ist. Verlasse dich darauf. Deine Nähe und sein Frieden sollen immer mit dir sein. Seine Vergebung sollen immer mit dir sein. Der Vater im Himmel segne dich und passe auf dich auf. Er gebe dir, was nötig ist. Verlasse dich darauf. Deine Nähe und Frieden sollen immer bei dir sein. dein Frieden sollen immer bei dir sein. Seine Liebe und Vergebung sollen immer mit dir sein. Der Vater im Himmel segne dich und passe auf dich auf. Er gebe dir, was nötig ist. Verlasse dich darauf.
Es gibt ja so Lieder, die man als Kind gehört hat, weil die Eltern sie einem vorgesungen haben, die man so schnell nicht mehr vergisst und auch wenn man schon älter ist, sich daran erinnert. Vielleicht wird das ja so ein Lied und vielleicht erinnert sich Emanuel da nochmal dran. Ja, jetzt ist die Predigt dran. Arne, du darfst jetzt also wieder nach vorne und ich gehe wieder runter.
Der eine und andere wird eben vielleicht gedacht haben, Sendschreib-Predigtreihe interessant und dann kam gar nicht das Sendschreiben aus der Offenbarung, sondern das nochmal kurz zur Erklärung. Wir als Leitungskreis, als Ältestenkreis dieser Gemeinde haben in einer Klausur darüber nachgedacht, was Gott wohl unserer Gemeinde zu sagen hat. Dazu haben wir einige Sendschreiben formuliert, die immer, so wie eben gesehen, dreigliedrig aufgebaut sind. Und das heutige lautet, wir haben auch das schon gehört, ihr sagt, wir haben Werte, die uns wichtig sind, einander begegnen und geistlich wachsen. Und ihr habt recht damit. Ihr seid mein Volk. Doch wie redet ihr übereinander, wie miteinander und wie und wann mit mir? Dieses Bibelwort oder diesen Gedanken möchte ich heute Morgen aufgreifen und unterstreichen mit einem Bibelwort und zwar aus dem Petrusbrief, 1. Petrus 2, 1 bis 3 und Verse 9 bis 10. Da schreibt Petrus an die Gemeinde, macht Schluss mit allem, was Unrecht ist. Hört auf zu lügen und euch zu verstellen, andere zu beneiden oder schlecht über sie zu reden. Wie neugeborene Kinder nach Milch schreien, so sollt ihr nach dem unverfälschten Wort Gottes verlangen, um im Glauben zu wachsen und das Ziel eurer Rettung zu erreichen. Ihr habt doch schon gekostet, wie gütig Christus der Herr ist. Ihr seid das erwählte Volk, das Haus des Königs, die Priesterschaft, das heilige Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der Dunkelheit in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr seine machtvollen Taten verkündet. Früher wart ihr nicht sein Volk, aber jetzt seid ihr das Volk, das Gott gehört. Früher galt euch nicht sein Erbarmen, aber jetzt habt ihr sein Erbarmen erfahren. Wir müssen miteinander reden. Mit dieser Erkenntnis resümiert eine Frau ihre Überlegungen zu dem zwischen ihr und ihrer Freundin entstandenen Konflikt. Spannungen sind aufgetreten und das muss jetzt mal angesprochen werden. Die beiden sind sich uneins, weil jene das Verhalten der anderen für unangemessen hält. Bisher ist sie aber dem Gespräch und der Klärung dieser für sie sehr unangenehmen Situation aus dem Weg gegangen. Einerseits, weil sie den Kontakt zu der Freundin nicht verlieren will. Aber andererseits drängt es sie auch, sie möchte endlich Klarheit haben, für Klarheit sorgen, sich nicht länger verstellen, nicht länger gute Miene zum bösen Spiel machen. Das muss jetzt raus. Ich will nicht länger schweigen, wir müssen miteinander reden. Der schwelende Konflikt soll gelöscht werden, bevor er zu einem heißen wird, und mit ihm das Zerwürfnis der beiden Frauen kommt. Wir müssen miteinander reden. Vergleichbares hast du dir wahrscheinlich auch schon einmal gesagt und vielleicht hast du dann auch das Gespräch gesucht. Hast das Gespräch gewagt, weil dir in dir das Empfinden war, ich möchte die Dinge einfach ausgesprochen und geklärt haben, die mich bewegen. Mal ging das dann gut aus. Aber vermutlich wurde die erhoffte Annäherung auch schon einmal nicht erreicht. Woran Petrus in seinem Brief genau denkt, wissen wir nicht. Seine Mahnung an die Gemeinde lässt Vermutungen zu. Erkennbar ist seine Ermahnung, nicht zu lügen, ehrlich zu sein, einander nicht zu beneiden. Offensichtlich ist das eine Ermahnung, die Petrus der Gemeinde sagt, mit Blick auf die Menschen außerhalb der Gemeinde, die sollen sie nicht belügen, die sollen sie nicht beneiden, über sie sollen sie nichts Falsches sagen. Es ist aber auch ein Wort in die Gemeinde hinein, denn das Gleiche findet sich auch dort. Macht Schluss mit allem, was Unrecht ist. Hört auf, zu lügen, euch zu verstellen, andere zu beneiden oder schlecht über sie zu reden. Wir haben eben die Werte uns angeschaut, die in der Gesellschaft derzeit publik sind. Und wir haben Werte für unsere Gemeinde formuliert. Und einer ist, wir wollen einander begegnen. Und wir wollen geistlich wachsen, ist ein anderer Wert. Aber was bedeutet denn geistlich wachsen und geistliche Gesundheit für die Gemeinde? Bei allem guten Willen, sehr schnell rutschen die Worte im Konflikt in Unterstellungen ab und in versteckte Angriffe. Und sehr bald auch nischen sich Meid und schlechtes Reden über die bemühte Sachlichkeit. Und noch näher liegt es bei Dritten dann, Dampf über den Gesprächspartner von vorhin abzulassen, über sein unmögliches Verhalten sich auszulassen und diese unzumutbare Meinung des nicht mehr anwesenden Gesprächspartners sich darüber auszulassen. Aus dem Gesprächsgegenüber wird so ein Gesprächsgegner, aus der Freundin die Feindin, aus dem Freund der Feind. Oder in der Gemeinde aus Bruder und Schwester wird der und die Fremde. Und schon geht es im Disput um Regeln und Verhaltensnormen, und es entsteht der Eindruck, dass das eigene Tun und Denken über oder doch zumindest gleichwertig neben dem Eckstein Christus steht, von dem Petrus in seinem Brief schreibt. Vielleicht war das so bei den Adressaten, an die Petrus dachte, als er seine Zeilen schrieb. Er sieht einen Zusammenhang zwischen dem Wachstum im Glauben und dem Erhalt der Gemeinschaft in der Gemeinde. Einander begegnen und geistlich wachsen sind Werte auch unserer Gemeinschaft. Und damit das nicht, ihr Lieben, belanglose Rhetorik und Absichtserklärung bleibt, ist konkretes Verhalten verlangt und gefragt. Petrus schreibt, legt das alles ab, lasst das sein. Das Ablegen von Fehlverhalten, das Petrus fordert, dem korrespondiert bei Paulus das Anziehen des Guten. Eines war beiden Aposteln völlig klar. Das Neue einzuüben bleibt eine beständige Herausforderung in der Gemeinde, eine beständige Herausforderung in unserem Verhalten gegenüber den Menschen außerhalb der Gemeinde und innerhalb der Gemeinde. Und spannend ist, dass Petrus angesichts dieser Herausforderung jetzt nicht in die Schatzkiste, in den Werkzeugkasten ausgefeilter Gesprächstechniken greift. Das lägt uns ja sehr nahe, dass wir wahrscheinlich sagen, du, ich war da mal auf einem Kommunikationsseminar. Davon erzähle ich dir jetzt mal ein paar Zeilen und dann machst du das so und dann vertragen wir uns und dann ist die Welt in Ordnung. Ganz viele unter uns kennen solche Kommunikationsseminare oder irgendwelche Schulungen und dann haben wir Regeln und dann setzen wir die an und dann gelingt es häufig trotzdem nicht. Warum setzt Petrus nicht bei solchem Werkzeugkasten der Kommunikationsregeln an, obwohl die sicher nicht falsch und verkehrt oder dumm sind? Petrus fährt ganz anders fort und das finde ich überraschend und besonders. Er sagt, wie neugeborene Kinder nach Milch schreien, so sollt ihr nach dem unverfälschten Wort Gottes verlangen, um im Glauben zu wachsen und das Ziel eurer Rettung zu erreichen. Ihr habt doch schon gekostet, wie gütig Christus der Herr ist. Das also ist sein Rat, nachdem er ermahnt hat, nicht zu lügen, sich nicht zu verstellen, andere nicht zu beneiden oder schlecht über sie zu reden, verlangt nach dem unverfälschten Wort Gottes. Und vielleicht lasse ich dich in diesem Augenblick ziemlich ratlos zurück, weil du sagst, Mensch, verlangen nach dem unverfälschten Wort, das soll die Lösung sein? Ist es nicht weit häufiger in manchen Diskussionen innerhalb der Gemeinde genau die Ursache des Streits? Stützt unser Christsein nicht gerade das Verständnis und die Auslegung der Schrift? Sind wir darauf, fußen wir nicht darauf? Und weil uns das so wichtig ist, kommt es genau darüber zur Auseinandersetzung und teilweise in der Christenheit zu erbitterten Grabenkämpfen. Kommt es also nicht ausgerechnet da, wo es uns um das Wertvollste geht? Kommt es nicht ausgerechnet da zum schlechten Reden übereinander? Boah, wie der das sieht, wie die das sieht, das geht ja gar nicht. Wie kann man denn das so begreifen? Und hast du dich in solcher Diskussion nicht auch schon verstellt vor dem anderen? Deine Meinung verborgen? Nicht gesagt, was du ehrlich denkst und meinst? Hast du nicht in solchen Gesprächen auch schon deine Überzeugung umgedeutet, um des lieben Friedens willen, aber geklärt wurde nichts? Oder hast du dich mit deiner Meinung zurückgehalten, verstellt, sie verborgen, um Unannehmlichkeiten aus dem Weg zu gehen? Oder weil du eben sagst, na ja, über das Thema werde ich mal nochmal mit jemand anders reden. Und dann werde ich aber sagen, was ich darüber denke. Und so, ihr Lieben, lassen wir einander ratlos zurück, sind nicht in Gemeinschaft, leben nicht den Wert, der uns wichtig ist, nämlich gemeinsam im Glauben zu wachsen. In beiden Petrusbriefen, Petrus hat zwei geschrieben, stoßen wir permanent auf die Wichtigkeit dessen, was aus dem Glauben an Christus folgt. Typisch für Petrus ist dabei, ebenso wie bei Paulus, die Aussagefolge. Also in unserem Text, in unserem Vers 1, die Anweisungen wie liebt einander und Begründung, ihr seid doch das Haus des Königs. Anweisung und Begründung wechseln miteinander in eindrucksvollen Formulierungen. Und diese Reihenfolge können wir im Evangelium immer wieder beobachten. Der Zusage entspricht eine Konsequenz. Die Konsequenz geht der Zusage aber nie voraus. Die Realität des Christseins folgen deshalb keine leeren Floskeln, sondern konkrete Taten. Der Gemeinschaft mit Jesus folgt die Verpflichtung zu gegenseitiger Liebe. Belügt einander nicht mehr, denn ihr seid doch Gottes Eigentum. Redet nicht mehr schlecht übereinander, denn du hast doch Christus als deinen Herrn erwählt. Die aufgezählten Laster, Lügen, Verstellen, Beneiden, Schlechtreden sind ja auffällig alle sozialer Art. Das Leben als Christ richtet sich also aus auf die mitmenschliche Existenz. Nach außen zu den Menschen, die nicht zur Gemeinde gehören, die keine Christen sind, und nach innen, in unsere Mitte, in unsere Gemeinschaft hinein. Immer geht es um das Wohl des Miteinanders. Und die Verantwortung jedes Einzelnen zielt auf den Zusammenhang aller, weil die Liebe untereinander der Rückhalt für jeden Einzelnen in der Gemeinde ist und auch in der Gesellschaft. Die Liebe ist der Gips, der uns zusammenhält. Uns in der Gemeinde und in der Gemeinschaft, der Gesellschaft. Und weil es darum geht, spricht Paulus von verbreiteten und alltäglichen menschlichen Fehlern, die abgelegt werden müssen. Doch damit es dazu kommt, leitet er uns zu einem Verständnis von unverfälschtem Wort Gottes an. Was meint das, wenn er sagt, haltet euch doch an das unverfälschte Wort Gottes? Kommt jetzt Petrus also mit Regeln um die Kurve? Das wäre jetzt nicht ein Register von rhetorischen Formen und von Kommunikationsregeln, sondern irgendwelche biblisch orientierten Regeln. Ich finde es so spannend, dass Petrus das Thema ganz anders anpackt. Petrus führt seinen Hinweis auf das unverfälschte Wort Gottes mit einer Erinnerung ein und mit einer Erinnerung in den Vers 3 und 9 bis 10. Die Erinnerung ist, ihr Lieben, ihr habt doch schon gekostet, wie gütig Christus ist, der Herr. Ihr seid doch selbst das auserwählte Volk, das Haus des Königs, die Priesterschaft, das heilige Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der Dunkelheit in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr seine machtvollen Taten verkündet. Früher wart ihr nicht sein Volk, aber jetzt seid ihr das Volk, das Gott gehört. Früher galt euch nicht sein Erbarmen, aber jetzt habt ihr doch sein Erbarmen erfahren. Erinnert euch an dieses unverfälschte Wort, an diese Zusage, an diese Wahrheit über deinem und eurem gemeinsamen Leben. Ihr seid mein Volk. Also das unverfälschte Wort Gottes ruft nicht zuallererst zu entschiedener Rückkehr zum Einhalten aller möglichen Gebote oder einzelner Verhaltensweisen, sondern das Erste, was gesagt ist, Gemeinschaft mit Gott und die Einheit der Gemeinde findet sich in dieser Zusage unverfälschten Wort Gottes, nämlich in der Hinwendung der Gemeinde zu dem Christus, dem sie gehört. Das macht den Anfang, dem anderen folgt das Verhalten. Das unverfälschte Wort Gottes meint, wir nehmen die gemeinsame Berufung, unsere gemeinsame Berufung hier in Körne fest in den Blick. Wir halten das fest. Wir lassen nicht davon. Wir erinnern uns dessen. Das ist das unverfälschte Wort, weil es eine Zusage Gottes an dich und mich ist. Wir stellen uns gemeinsam auf das, was Gott für uns getan hat. Denn was unsere Erlösung und die Vergebung unserer Schuld, der Schuld des Lügens, des Verstellens, des Beneidens, des schlechten Redens übereinander. Was all das betrifft, spielt eigenes Tun und Handeln keine Rolle, denn wir können uns nicht selber erlösen, wir können uns nicht selber vergeben. Dafür ist Christus ans Kreuz gegangen. Der hat die Erlösung über deinem Leben gesprochen und er ist es, der Vergebung ausspricht vor Gott. Weil es uns nicht gelingen will, selbst in diesen elementarsten Dingen fehlerfrei zu bleiben, finden wir keine Zuflucht da, wo wir uns dazu entschließen, jetzt machen wir es aber, ab jetzt machen wir es wirklich besser. Und lügen und falsch reden und verstellen, das wird mir nie wieder passieren. Es ist gut, dass du dir das vornimmst. Aber glaubst du, dass das du in den nächsten 30 Lebensjahren durchhältst? Nein, Erlösung und Vergebung kommt allein von Christus her. Das ist unsere Grundlage, die gilt jedem von uns. Und das ist das unverfälschte Wort, das es zu hören gilt. Heilig ist alleine Gott. Mit Vers 9 erinnert Petrus an 3. Mose 19, Vers 2, wo es heißt: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Doch ist dies Petrus zunächst keine Anweisung zu moralischem Handeln, sondern es besagt allererst, und daran erinnert er die Menschen und uns, es besagt allererst etwas über deine Zugehörigkeit zu Christus. Du gehörst zu ihm, so wie du eine Nationalität hast, wie du einen Familiennamen hast. So sind wir als Gemeinde sein Volk, Gottes Volk. Heiligkeit beruht so wenig wie Nationalität auf Eigenschaften, auf Leistungen, auf Wertungen, sondern sie wird schlichtweg verliehen. Du bist heilig, nicht durch dein Bemühen. Und der andere ist auch nicht heilig durch sein Bemühen, sondern du und er und sie, wir sind heilig durch die Erwählung Jesu. Ihr seid heilig heißt, ihr gehört als ganze Gemeinde zu mir, weil ich euch zu meinem Volk gemacht habe. Noch einmal anders, ihr Lieben, wir haben doch eben eine Kindersegnung gefeiert. Und das kann uns doch deutlich machen, dass jeder Mensch unterschiedslos, gleich welchen Einkommens, gleich welchen Status du hast in der Gesellschaft, gleich wie gebildet du bist, dass wir unterschiedslos in unserer Gemeinde und Gemeinschaft als Christen zu dem Christus gehören. Und damit wir das auch wirklich begreifen, sagt uns doch Jesus eben in der Kindersegnung, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, die das annehmen, dass sie selber nichts zu bringen haben, dass sie einfach Kind Gottes sind, weil es ihnen zugesagt wird. Wenn ihr das nicht begreift, habt ihr keinen Anteil am Reich Gottes. Du bist heilig. Vielleicht fällt dir das unheimlich schwer zu glauben, weil du sagst, naja, wenn ich mein Leben schaue und so weiter, schau doch mal von dir weg. Das ist das unverfälschte Wort Gottes, seine wahre Zusage, ich habe dich zu meinem Kind gemacht. Das Erwählte, das heilige Volk, von dem Petrus spricht, benennt nicht unseren Wert, sondern es verkündet, es erinnert und ermahnt, uns unseres Eigentumverhältnisses Gott gegenüber bewusst zu werden. Denn wenn er mich erwählt hat, wenn er sagt, du bist mein, dann bin ich sein Eigentum. Und dann weiß ich auch, wem ich verantwortlich bin, wem ich verpflichtet bin. Das ist alles in diesem Wort, in diesem unverfälschten Wort Gottes klar ausgesprochen. Und damit sind wir bei der geistlichen Gesundheit. Aber wie verhält es sich damit in unserer Gemeinde an diesem Punkt? Wie steht es um den Wert, um diese Werte, die uns wichtig sind, einander begegnen, geistlich wachsen? Zunächst einmal sagt uns Gott durch sein Wort, ihr habt damit recht, denn ihr seid mein Volk. Aber wie finden wir in der Praxis dahin? Woran ist Petrus so sehr gelegen? Ich erinnere nochmal an die Frau anfangs meiner Predigt. Sie sagt, wir müssen miteinander reden. Bevor wir miteinander reden, lasst uns mit dem Letztgenannten unseres Sendschreibens beginnen. Bevor wir miteinander reden, lasst uns mit Jesus reden. Jesus fragt dich ganz persönlich, wie und wann redest du mit mir? Wie und wann redest du mit mir? Wenn du mit anderen redest und sprichst und übereinander sprichst und miteinander, ist die erste und entscheidende Frage die, und wie und wann sprichst du mit mir? Und bei diesem Gespräch, in solchem Gebet, fang nicht damit an, die ganze Problematik deiner Gedanken und deiner Gefühle im Gegensatz zu den Gedanken und vermuteten Gefühlen des anderen darzustellen. Beginne dein Gebet und schließe es mit einem Dank. Beginne und schließe es mit der Zusage des Wortes. Ihr seid mein Volk. Ich gehöre dazu und mein Gesprächsgegenüber in der Gemeinde gehört dazu. Dank, dass du wie dein Nächster vom gemeinsamen Vater zum Königshaus erwählt seid. Und denke im Gespräch mit Nichtchristen daran, dass auch sie eingeladen sind, zu diesem Königshaus, zu diesem Volk Gottes zu gehören. Auch sie sind nicht deine Gegner, nicht deine Feinde, sondern du bist ihnen Bote der Einladung Gottes. Und auch für diese Gespräche bete, bevor du mit ihnen sprichst, denn damit sind die Eigentumsrechte Jesu an dich geklärt. Und bekenne dich zu der gemeinsamen Priesterschaft in der Gemeinde Jesu, die keine Regentschaft meint, sondern die euch durch die gemeinsame Heiligkeit und Erwählung durch Christus zusammenhält. Und wenn dieses Gebet dann getan ist, dann lasst uns auch über gute Gesprächsformate nachdenken, die uns zu gegenseitigem Verstehen und Verständnis helfen. Aber lasst uns das tun, nachdem wir das Heutige verstanden haben, weil wir auf dieser Basis stehen. Und auf dieser Basis wird das Miteinander gelingen. Wir sind mit diesem Thema noch nicht durch. Und darum soll es Ende August in meiner zweiten Predigt zu diesem achten Sendschreiben dann damit auch weitergehen. Amen.
Wir gehen jetzt in die Anbetungszeit und vielleicht denkt der ein oder andere, Anbetungszeit ohne Singen ist ja doof. Aber vielleicht machen wir uns noch mal ein paar Gedanken, was denn das eigentlich ist, Anbetung. Wir beten an oder anderer Begriff Lobpreis, wir preisen, wir loben. Wir ehren in der Anbetungszeit Gott. Es ist nicht so, dass wir jetzt erwarten können, irgendwie, dass wir jetzt vom Geist erfüllt werden oder irgendwas Besonderes erleben. Nein, es ist ein Dienst, den wir Gott gegenüber erweisen. Wir beten Gott an. Das können wir auch tun, wenn wir nicht singen. Wir können uns zum Beispiel hinstellen. Wir können die Texte, die wir hier oben sehen, mitbeten. Wenn du nicht stehen willst, kannst du auch sitzen bleiben oder dich hinknien. Aber ich glaube, wir können auch ohne Singen die Anbetungszeit zu einer wirklichen Anbetungszeit machen. Also herzliche Einladung, steht doch bitte auf.
Wir sind zur Einheit bereit. Zeichen. Liebe gibt er gern.
Wir sind lebendige Steine, der Tempel Gottes lebt. Denn niemand und nichts überwindet, weil sein Geist in uns lebt. Wir sind das Haus des Herrn. Wir sind die Auserwählten, vor ihm zu stehen, auf ihn zu sehen. Wir sind das Haus des Herrn. Wir sind zur Freiheit berufen, nichts, was uns noch hält. Gott gibt uns mehr als Hoffnung, seine neue Welt. Wir leben zwar hier und heute und sind noch nicht am Ziel, doch wir sind bestimmt nicht alleine und das bedeutet viel. Wir sind das Haus des Herrn, wir sind die Auserwählten, vor ihm zu stehen, auf ihn zu sehen. Wir sind das Haus des Herrn. Wir sind zur Hoffnung berufen, Hoffnungsträger zu sein, einander die Lasten tragen, soll uns Freude sein. Wir können gemeinsam lernen, sein Geist, der in uns wirkt, lässt uns seinen Willen erkennen, den Segen, der uns stärkt. Das Haus des Herrn, wir sind die Auserwählten, vor ihm zu stehen, auf ihn zu sehen. Wir sind das Haus des Herrn, wir sind das Haus des Herrn, wir sind das Haus des Herrn.
Dieses Haus ist dein Haus, wirke hier, wie's dir gefällt. Mach dies Haus zu dem Ort, wo du wohnst. Fühl dich frei, dringe ein in unsere selbst erschaffene Welt. Du sollst tun, was dir gefällt. Du sollst tun, was dir gefällt.
Freude wohnt in deinem Haus. Leben füllt die Wohnung aus.
Du selbst bist Ursprung allen Lichts. Dein Haus ist hell, es fehlt an nichts bei dir. Ist erbaut auf dem ewig wahren Wort. Jedes Lied, jeder Laut soll dich ehren. Wer dich sucht, kann hier sehen, was dein Geist in uns bewirkt. Du darfst tun, was dir gefällt. Du darfst tun, was dir gefällt.
Haus ist hell, es fehlt an nichts bei dir.
vollkommen gerecht und vollkommen gut. Gewaltige Wasser, endloses Meer, unfassbar groß bist du, Herr. Voll Ehrfurcht stehen wir vor dir, aus Gnade dürfen wir uns nahen. Voll Ehrfurcht stehen wir hier und beten an. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Gewaltige Wasser, endloses Meer, unfassbar groß bist du, Herr. Voll Ehrfurcht stehen wir vor dir, aus Gnade dürfen wir uns nahen. Voll Ehrfurcht stehen wir hier und beten an. Voll Ehrfurcht stehen wir vor dir, aus Gnade dürfen wir uns nahen. Voll Ehrfurcht stehen wir hier und beten an. Heilig, heilig, heilig ist der Herr.
Wir befinden uns jetzt ja noch in der Ferienzeit und dennoch geht diese auch irgendwann einmal zu Ende. Die Schule startet in Kürze und nächsten Sonntag am 15.8. feiern wir hier den Schulanfangsgottesdienst. Und zu diesem Gottesdienst sind natürlich alle Eltern mit Kindern eingeladen und ich glaube, das wird eine schöne Sache und es wäre gut, wenn sich dann die Eltern mit den Kindern auch entsprechend anmelden im Gemeindebüro. Am 12.9., also dann in einem knappen Monat, findet die Ordination von Lasse und Judith Eggers hier in der Gemeinde statt. Das sind ja unsere neuen Pastoren. Und im Anschluss wollen wir ja so eine kleine Willkommensfeier hier veranstalten. Und zu dieser Willkommensfeier sind noch Beiträge gewünscht. Wenn ihr mit eurem Hauskreis oder im Deko-Team oder Teenkreis oder BU oder Seniorenkreis, was mir sonst noch so einfällt oder nicht einfällt, noch einen Programmpunkt beisteuern wollt, dann wendet euch bitte an Silke Hahn oder an Marinka Voss. Also gut wäre es, wenn es von so Gruppen käme. Einzelbeiträge sind natürlich auch erwünscht. Das wären jetzt die Informationen und Ansagen. Und dann sind wir jetzt auch schon am Ende dieses Gottesdienstes angelangt. Und ich sehe, die Sonne scheint so ein bisschen. Heute Morgen war es doch ein bisschen trüb. Also vielleicht entwickelt sich das Wetter auch noch positiv, sodass man dann den Sonntagnachmittag noch vielleicht ein bisschen draußen genießen kann. Ja, wir sind jetzt am Ende dieses Gottesdienstes. Es war schön, dass ihr da wart. Mir hat es Spaß gemacht. Und ich bitte jetzt noch für uns um den Segen Gottes und bitte euch dazu aufzustehen. Allen Brüdern und Schwestern wünsche ich den Frieden und die Liebe und das unerschütterliche Vertrauen, die von Gott, dem Vater, kommen und von Jesus Christus, dem Herrn. Gott in seiner Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben, und schenke ihnen unvergängliches Leben. Es segne euch der allmächtige Gott. Amen. Einen schönen Sonntag noch.